Schön, euch zu sehen, schön, dich zu sehen. Ich hätte jetzt eigentlich glatt weiter singen können, aber ja, danke, liebe Band. Vor vielen Jahren, da arbeitete ich damals in einer Gemeinde, die jährlich ein großes Sommerfest veranstaltete. Und da war wirklich immer viel Spiel und Spaß dabei, leckere Sachen, aber auch echt viel buntes Programm. Und unter anderem war auch mal in einem Sommer ein Wettbewerb dabei, den nannten die Organisatoren Kampf der Giganten. Ja, wie war Kampf der Giganten gemeint? Ihr kennt das vielleicht noch so aus der Schule, diese dicken Turnmatten, so 30 Zentimeter hoch, ne, recht groß, beide nebeneinander und dazwischen ein Balken, der so etwa 50 Zentimeter in der Luft war, auf dem man stehen konnte. So, und dann fanden sich immer zwei Giganten, die dann gegeneinander kämpfen sollten. Und zwar mit so einem, ich habe damals diesen Flyer online gehabt und den habe ich tatsächlich noch im Rechner gehabt, also das ist von diesem Sommerfest-Flyer damals, also so ein Sack, da waren dann Kissen drin und die Aufgabe lautete, auf dem Balken den anderen, ne, umzuhauen. Ja, das hat erstmal Spaß gemacht. Irgendwann stand ich habe damals auch einen Kollegen gehabt, mein älterer Kollege da oben auf dem Balken und ihm gegenüber ein gut gebauter junger Mann, ja, und dann standen die da so und es ging los. Sie belauerten sich, ne? Jeder taktierte so ein bisschen, wie setze ich jetzt meinen Punch. Und ich meine, man muss sich das auch mal vor Augen führen. Ne? Es löst ja ein tiefes Gefühl von Zufriedenheit aus, mal so einen Pastor da vom Sockel zu hauen. Ja, ja, und der jüngere Mann von den beiden da, der ging in die Offensive und er schwang dann diesen Sack und mein Kollege wich dann mal so aus und mal so aus und der andere war so da am Schwingen und Machen und Kämpfen, bis er irgendwann von seinem eigenen Schwung runtergefegt wurde. Und neben mir stand jemand, also wir guckten so zu, ja, neben mir stand jemand, der sagte, hast du gesehen, der hat sich gar nicht bewegt. Also der Pastorenkollege da, ne? Der hat sich gar nicht bewegt. Er hat gar nicht gehauen. Hat gar nicht gekämpft. Und das ist mir irgendwie zu so einer, na, ich will nicht sagen zu einer Botschaft geworden, aber doch hängen geblieben. Ja? Was nämlich, dass man auch ohne große Kampfeskraft oder ohne großen Siegeswillen gewinnen kann. Ist doch irgendwie gut. Dass man mit der Hoffnung leben kann, ich muss nicht immer erst kämpfen, damit ich gewinne. Und im Alten Testament ist diese Erfahrung besonders dem damaligen Josua und dem Volk Israel begegnet. Und meine Frage, die sich eben anlehnt an ihre Erfahrung ist, kann das auch meine Erfahrung werden? Kann das auch deine Erfahrung werden? Nicht erst kämpfen zu müssen, um zu gewinnen. Ich nenne die Predigt Hören auf den Gott, der redet. Ich hätte sie auch ganz anders nennen können, aber ich nenne sie Hören auf den Gott, der redet. Ich lese jetzt einen Text aus Josua 1. Ich sage dir, falls du in der Bibel nicht so vertraut bist, das ist ein ganz, ganz beliebter, bekannter Text in der Christenheit. Du denkst vielleicht auch, kenne ich schon. Lass dich bitte drauf ein, denn es ist vielleicht der Text, den du hören sollst, weil Gott durch ihn zu dir reden möchte. Jetzt lese ich ihn, Josua 1. Und es geschah nach dem Tod des Mose, des Knechtes des Herrn. Da sprach der Herr zu Josua, dem Sohn des Nun, dem Diener des Mose. Mein Knecht Mose ist gestorben. So mach dich nun auf und geh über diesen Jordan, du und dieses ganze Volk, in das Land, das ich ihnen, den Söhnen Israel, gegeben habe. Jeden Ort, auf den eure Fußsohle treten wird, euch habe ich ihn gegeben, wie ich zu Mose geredet habe. Von der Wüste und diesem Libanon an bis zum großen Strom, dem Strom Euphrat, das ganze Land der Hethiter und bis zum großen Meer gegen Sonnenaufgang. Das soll euer Gebiet sein. Wie ich mit Mose gewesen bin, werde ich mit dir sein. Ich werde dich nicht aufgeben. Ich werde dich nicht verlassen. Sei stark und mutig. Denn du sollst diesem Volk das Land als Erbe austeilen, das ihnen zu geben, ich ihren Vätern geschworen habe. Nur sei recht stark und mutig, dass du darauf achtest, nach dem ganzen Gesetz zu handeln, das mein Knecht Mose dir geboten hat. Weiche nicht davon ab, damit du Erfolg hast, wo immer du gehst. Dieses Buch des Gesetzes soll nicht von deinem Mund weichen. Du sollst Tag und Nacht darüber nachsinnen, damit du darauf achtest, nach all dem zu handeln, was darin geschrieben steht. Denn dann wirst du auf deinem Weg zum Ziel gelangen und dann wirst du Erfolg haben. Habe ich dir nicht geboten? Sei stark und mutig. Sei nicht verzagt und fürchte dich nicht, denn der Herr, dein Gott, ist mit dir, wo immer du gehst. Ja, es ist ein starker Text und vielleicht auch schon mal so dein geistlicher Besitz geworden, aber vielleicht kann er es ja, auch wenn er noch nicht dein geistlicher Besitz geworden ist, werden. Die biblische Szene, in der das Ganze spielt, vollzieht sich in einer Zeit, wo das Volk eben aus der jahrhundertelangen Gefangenschaft in Ägypten auf dem Weg ist in ihre neue Heimat. Sie sind in der Wüste Sinai unterwegs und ja, Gott sagt ihnen, ich habe ein Zuhause für euch. Und sie waren tatsächlich extrem heimatlos, hatten es wirklich, jeder für sich persönlich, nötig anzukommen, äußerlich und innerlich anzukommen. Und sie irrten nicht nur durch diese Gefangenschaft in Ägypten, sondern sie irrten jetzt mittlerweile auch 40 Jahre durch ihr Leben, nämlich durch diese Wüste da. Und in diesen 40 Jahren hatten sie jemanden, nämlich den Mose, der ihnen in allen ihren Sorgen wie ein Vater beistand und ihnen immer wieder half, so einen inneren Weg zu sehen und zu finden. Doch Mose stirbt dann und dann rutscht Josua, der quasi der Diener oder auch Assistent von Mose war, in diese Rolle des Leiters hinein. Und das war für Josua mindestens eine ungemütliche Erfahrung. Ja? Man könnte ja auch sagen, dass Josua dachte so, oh, endlich Chef, ne? Endlich so, nichts gegen Mose, aber jetzt darf ich mal. Es verhielt sich doch anders. Und der Text macht das auch deutlich, dass Josua echte Zweifel hatte, ob er das kann und ob das was wird. Denn in seinen Augen gab es so annähernd 2 Millionen Gründe, warum das schwierig werden könnte oder nicht klappen könnte. Man schätzt, dass die Zahl derer, also die Zahl der Israeliten, sich so um 2 Millionen bewegte. Ja, also krieg mal 2 Millionen Leute, das ist ja eine Großstadt, ne, in ein Gebiet rein, das besetzt ist, auch militärisch gesichert. Und waren die denn erfahren so in Immobilien oder so in, also die hatten jahrhundertelang noch nicht einmal einen Schrebergarten, der ihnen gehörte. Ja, und dieses Gefühl, das sich da in Josua abspielte, das ist Gott nicht verborgen geblieben. Und ich bin dankbar dafür, dass Gott immer wieder als der große Versteher und Herzenskenner beschrieben wird. Ne, an anderer Stelle nennt ihn die Bibel den Gott jeder Ermutigung. Also Gott ist ein Ermutiger. Ja? Und jetzt sieht er den Josua da stehen und er sagt, hey Josua, komm. Sei mutig und sei stark. Das wird. Sei mutig und sei stark. Es gibt andere Übersetzungen, die sagen zu diesen 2 Worten, mutig und stark, sei zuversichtlich oder bleib zuversichtlich und entschlossen. Also, sei mutig und stark, bleib zuversichtlich und entschlossen. Ich finde eine Sache, einen Umstand wirklich ein bisschen putzig. Welche nämlich? In Josua 1 bekommt Josua diese Aufforderung nicht nur dreimal gesagt, wie in unserem Text gelesen, sondern viermal, weil anschließend kommt ein paar Verse weiter, das Volk zu Josua sagt, Josua, sei mutig und stark. Ja? Er kriegt es aber nicht nur viermal gesagt, er kriegt es sechsmal gesagt. Denn in Mose 31, also unmittelbar vor diesem ersten Kapitel Josua, sagt Mose zu ihm, Josua, sei mutig und stark. Ja? Und Gott sagt auch nochmal, sei mutig und stark, also sechsmal. Ne? Und was ich daran putzig finde, ist der Umstand, was Josua wohl über sich gedacht hat. So, wie muss ich in den Augen der anderen eigentlich wirken, wenn man mir das so oft sagen muss? Ja? Also wie würdest du dich fühlen, wenn du hier durchs Gemeindehaus gehst und jeder sagt dir, ja, nicht so ängstlich, du schaffst das schon. Ja? Und dann kommt noch wieder einer, sagt das Gleiche. Ne? Dann denkst du dir doch, wen sehen die in mir? Ne? Bin ich eine Memme? Und ja, es gibt ja solche Menschen, ne, wo man sagt so, ja, der braucht immer ein bisschen mehr Ermutigung. Ja, aber mir sagt das nur. Mir sagt das. Der Josua, der war ein Mann in den besten Jahren, hatte Lebensreife, hat viel von Mose gelernt, war auch ein Truppenführer. Es war also nicht so einer, der mal gerade irgendwie so seine ersten beruflichen Erfahrungen machen sollte. Nein, das war schon jemand, der stand mit beiden Beinen im Leben. Und trotzdem spürt er ein Unbehagen, auch ein Zweifel, ein Selbstzweifel. Und warum? Ja, weil da vorne, das war das Neuland, weil Neuland Neuland ist. Da war man noch nicht. Und das fühlt sich dann einfach nicht so gut an. Und die Umstände des Ganzen waren eben auch nicht so behaglich. Das waren extrem hohe Stadtmauern. Die waren militärisch gesichert. Da gab es ausgebildete Soldaten. Die hatten sogar Streitwagen. Und die waren bekannt für ihre Härte im Kampf. Ja? So, wir machen keine Gefangenen. Und da sollte der jetzt mit so einer Großstadt rein. Und jetzt möchte ich dich auf was ganz Wichtiges hinweisen. Es ist ganz wichtig zu bemerken, was Gott genau zu Josua sagt. Ich lese nochmal diesen Einsatz, Josua 1, Vers 2. So mache dich nun auf, mache dich auf, geh über diesen Jordan, du und das ganze Volk, in das Land, das ich ihnen, den Söhnen Israel, gegeben habe. Ja? Gott sagt zum Beispiel nicht, mach dich auf, geh in das Land, das ihr erobern müsst. Ja? Oder er sagt nicht, mache dich auf und geh in das Land, das ihr euch erst verdienen müsst, für das ihr euch erst beweisen müsst. Er sagt auch nicht, geh in das Land, das ihr euch erst kaufen müsst. Er sagt, dieses Land habe ich euch bereits gegeben. Geh rein. Und das ist eine, wie ich finde, ganz starke Botschaft, die Gott hier ausspricht. Das Land war ihnen schon von Gott gegeben worden. Und mal ganz ehrlich, es macht doch einen Unterschied, ob Gott sagt, es gehört bereits dir, empfange es, oder ja, kämpf darum, nimm es ein. Und das sagt Gott an keiner Stelle. Und an vielen anderen Stellen des Buches Josua sagt er das genauso. Josua, du sollst dieses Land nicht einnehmen, du sollst es annehmen. Ja? Annehmen, was ich euch gegeben habe. Und ich lese nochmal Stellen, also aus Josua 1, Vers 2 habe ich gerade schon zitiert, das Land, das ich euch gegeben habe. Josua 23, Vers 3, er selbst, euer Gott, hat für euch gekämpft. Er hat gekämpft, nicht Josua. Josua 1, Vers 6, das Land, das ich ihnen als Erbe gegeben habe. Ja. Also sie werden nicht losgeschickt, um einzunehmen, im Vollbesitz ihrer Kraft, ihres Siegeswillens, sondern sie werden losgeschickt, um anzunehmen. Und das beispielsweise das Wort Erbe kommt im Buch Josua 60 Mal vor. Und ein Erbe, also dafür tust du in der Regel nichts. Manche sind von Erbschaften überrascht, von wegen, wie, was, ich jetzt? Oh, ja, das kann man sich nicht kaufen, sondern das hat immer den Geschenkcharakter. Ne? Du bekommst was. Und das war ja genau das, was Gott vorhatte. Dass Gott sich sagt, ich will jetzt mal richtig großzügig sein. Ne? Das wird echt ein Land, das sehr fruchtbar ist, richtig schön. An anderer Stelle heißt es ja ein Land, wo Milch und Honig fließt, ne? So, wo man wirklich gut leben kann. Und ich bin so dankbar, dass mir das hier begegnet ist, dass er sagt, ich erobere dieses Land, ich nehme es ein, ich kämpfe, ich vertreibe sie. Nicht ihr. Ihr folgt mir. Und sie waren an einer ganz anderen Stelle gefragt. Ja, nicht was das Kämpfen angeht, nicht das, was das Einnehmen angeht, sondern sie waren an der Stelle gefragt, wo es darum ging, den Mut zu haben, einen ersten Schritt zu machen, ne, aufzubrechen und dieser Verheißung zu folgen, ne, sich einzulassen auf Gott und was er gesagt hat, sich einzulassen auf ein Versprechen. Und sie ließen sich nicht ein auf eine Garantie, ja, sondern es war eine Zusage, die geglaubt werden wollte. Ich habe euch dieses Land gegeben, kommt ihr mit? Und Josua hat sicher ein bisschen Anlauf nehmen müssen. Also ja, ein Geschenk, das will ausgepackt sein und es hat bestimmt auch, also diese Großzügigkeit Gottes sollte sich auch zeigen, aber da steht Josua noch gar nicht. Ich glaube, Josua war wirklich im Gespräch mit Gott und sagte, Mensch Gott, warum muss Mose gerade jetzt sterben, wo wir jetzt da rein wollen? Der ist doch der große Erfahrene, ne? Den alle bewundert haben für seinen Power. Und jetzt ich, warum gerade ich jetzt? Und ich glaube, die beiden haben miteinander auch ein bisschen diskutiert, sodass Josua vielleicht gesagt hat, Gott, hast du die Mauern von Jericho gesehen, wie dick die sind? Ja. Die haben dicke Mauern. Und Gott hat gesagt, ja, aber du hast mich. Aber die haben Heimvorteil. Ja. Und Gott hat vielleicht gesagt, ja, aber wenn ich mitspiele, steht eigentlich schon fest, wer gewinnt. Ja. Aber die haben Waffen. Ja. Und Gott sagt, stimmt, aber ich habe Wunder. Das, was Josua machen sollte, das war Josuas Aufgabe und es ist unsere Aufgabe, meine, deine. Die Zusage, die wir hören, zu verinnerlichen, sie geistlich zu unserem Besitz zu machen. Das gegebene Wort zu erinnern und es zu verinnerlichen. Und wir haben das auch. Mir kam ja in der Vorbereitung der Text, den ich da gerade gelesen habe, Josua 1, fast ein bisschen lang vor. Und ich habe gedacht, ich nehme vielleicht die mittlere Passage raus. Aber dann dachte ich, das kann ich nicht machen. Das, wo es heißt, wo Gott sagt, bleibe mit diesen Worten, die ich euch gegeben habe, im Kontakt. Höre, lass es nicht aus deinen Augen. Folge diesen Worten. Erinnere dich daran, lese sie. Lass sie nicht aus deinem Sinn kommen. Ja? Und das ist ja genau das. Bleib in Kontakt mit dem, was Gott gesagt hat. Dann allein kannst du der Zusage folgen. Wenn du vergisst, was Gott gesagt hat, ja, dann lebst du vielleicht von deinen eigenen Zusagen, aber wie weit reichen die? Und das hat also Josua verinnerlicht und er hat diesem gegebenen Wort immer ein bisschen mehr vertrauen wollen als seiner eigenen Angst und es ging los. Und es ist beispielhaft beschrieben, wie zögerlich und ja, vorsichtig das Ganze vor sich ging. Das Ganze wird ja doch dadurch auch etwas erschwert. In Josua 1, Vers 2 heißt es, zieh mit dem ganzen Volk darüber, über den Jordan. Und er sagt ja nicht, nimm die kämpfende Truppe mit und dann, ne, ich bin dabei, sondern das ganze Volk, die Kinder, die Älteren, da waren bestimmt auch Kranke dabei. Ne? So. Und das noch zu einer Zeit, und das weiß man, wo der Jordan gerade Hochwasser führte. Macht es auch nicht einfacher. War jetzt nicht so hier wie im Sommer im Rhein, ne, wo man mal so fast zu Fuß durch konnte, sondern das war Hochwasser. So. Und dann, und das ist in Josua 3 zu lesen, gibt Josua den Befehl, und ich glaube, das war eigentlich so ein Selbstappell, dass die Priester die Bundeslade nehmen sollten. Das war so eine große Holztruhe, sehr schön geschnitzt und veredelt und so, ein Symbol für die Gegenwart Gottes. Ja, der Israelit dachte, hier ist Gott gegenwärtig. Die stand sonst im Zelt der Begegnung, also im Heiligtum. So. Und das war auch ein Symbol für die Gegenwart Gottes. Und Josua sagte, ihr nehmt jetzt diese Truhe und dann geht ihr in den Jordan rein. Man könnte meinen, das ist ein Himmelfahrtskommando. Aber ich glaube, Josua wollte sich klar machen, Gott geht erstmal voraus. Ne? Der hat gesagt, wir sollen gehen, aber er geht voraus. Und dann heißt es in Josua 3, Vers 15, sobald ihr den ersten Schritt ins Wasser gemacht habt, bleibt stehen. Als die Träger nun das Wasser berührt hatten. Und hier wird bewusst eine ganz vorsichtige Formulierung gewählt. Ne, so berührt hatten. Also du hast mich zum Glück noch nie im Sommer in einen Badesee gehen sehen. Ne? Ich mache das immer so mit meinem großen Zeh. Ne? Und dann denke ich immer, oh, ist das kalt. Ne? Dann stehe ich da ganz lange und überlege, warte ich noch, bis es wärmer wird. Ja? Ich war mal an der Ostsee, also Ostsee halt, ne, im Sommer Badeurlaub. Irgendwann fragte mich meine Frau, warst du eigentlich schon im Wasser? Ne? Da waren aber schon 2 Wochen rum. Mir ist das immer zu kalt. Ja? Was ich damit sagen will, hier gehen die auch sehr zögerlich rein und es ist auch nur ein kleiner Schritt, aber der geht in die richtige Richtung. Ja, es ist ein kleiner Schritt des Vertrauens, aber ein großer, also ein kleiner Schritt in dieser konkreten Bewegung, aber es ist ein Vertrauensschritt. Da geht ein Volk den Weg, den das Wort Gottes bahnt. Ein kleiner Schritt, aber ein Glaubensschritt. Und dann, als sie das Wasser berührten, war es so, als würde Gott dem Fluss da diesen Haupthahn zudrehen und es floss alles ab, was noch im Fluss war. Und diese Menschen haben sich zunächst mal innerlich, aber dann auch äußerlich in Bewegung gesetzt und haben im Glauben an das von Gott gegebene Wort etwas in Besitz genommen. Und Josua hat eine Zusage bekommen und die Israeliten auch. Seid zuversichtlich und entschlossen, denn ihr sollt nicht einnehmen, ihr sollt annehmen. Warum sage ich das eigentlich alles? Ich habe mal mit jemandem gesprochen, dem habe ich ein Wort Gottes zugesagt. Und dann sagte diese Person, ich weiß, dass das da steht. Ja? Und das klang so, ja, kenne ich schon, ich weiß. Und da war mir klar, er hat noch gar nicht verstanden, dass das Wort Gottes nichts ist, was wir wissen sollen, sondern womit wir arbeiten sollen. Ja? Was wir ergreifen sollen, was uns ergreifen möchte. Ich möchte mich zuallererst fragen, was ist die Verheißung, die Gott mir gibt? Ich möchte dich fragen, was ist die Verheißung, die Gott dir gibt? Gott gibt dir eine Verheißung. Er ist der Gott, der redet. Er will dich stärken und er will dich leiten durch sein gegebenes Wort. Deswegen ist die Bibel auch recht dick, dass du dich darin finden lässt. Und ich lese nicht die Bibel, weil ich Gott einen Gefallen tun möchte. Ja, ich finde das auch interessant, was du geschrieben hast. Sondern, weil ich wissen will, was er mir sagen will. Und wisst ihr, wir brauchen Verheißungen und diese Zusagen, sonst müssen wir nämlich selbst die Autoren unseres Erfolges sein. Ja? Sonst müssten wir nämlich selbst diejenigen sein, die ja, ihren ganzen Lebenserfolg und ihr Lebenswerk choreografieren. Aber ich möchte gar nicht mit einem Lebenswerk irgendwann ankommen am Ende meines Lebens, sondern ich möchte, dass ich das Werk Gottes bin. Das ist ein Unterschied. Dass Gott in meinem Leben sein Werk hatte. Es soll nicht um mein Lebenswerk gehen, sondern dass Gott in meinem Leben sein Werk hatte. Und ich glaube, diesen Wunsch, diesen sehnsuchtsvollen Wunsch hat Gott auch für dich. Er sagt, du sollst etwas sein, was ich forme zum Lobpreis meiner Gnade, sagt Paulus. Du bist sein Werk. Und deswegen möchte ich dich bitten, dass du fragst, Gott, angesichts meiner traurigen Situationen, angesichts meiner etwas deprimierenden Umstände, angesichts dessen, was in meinem Leben irgendwie nicht zustande kommt, frage ich dich, was ist deine Zusage? Was soll ich annehmen, was ich selbst offensichtlich nicht einnehmen kann? Josuas Zusage war, komm, sei zuversichtlich und entschlossen oder bleib mutig und stark. Es ist übrigens, wenn man das so mal so biblisch gesehen in der Gesamtheit anschaut, es ist ein regelrechtes Motto geworden. Selbst im Neuen Testament taucht das auf. Ja, sei mutig und stark. Und ich sage das auch mit einigem Ernst, weil das Wort Gottes nur zu hören, reicht nicht. Da gab es nämlich bei den Israeliten auch einige, und darüber schreibt im Neuen Testament der Schreiber des Hebräerbriefes, die sind in der Wüste genauso rumgeirrt wie viele andere, aber über einige heißt es dann, genau so wie den Leuten damals in der Wüste ist auch uns die gute Nachricht verkündet worden. Aber ihnen hat diese Botschaft wenig geholfen. Sie ist ihnen nicht in Fleisch und Blut übergegangen, was durch die Kraft ihres Glaubens hätte geschehen müssen. Oder durch die Kraft ihres Vertrauens. Aber im Grundtext steht hier Glaubens. Ne? Sie hätten es im Glauben in Besitz nehmen müssen. Ne? Zum Hören muss der Glaube kommen. Zum Wort muss der Glaube kommen. Sonst ist das alles nur so, oh, nice to have, ja. Kenne ich schon. Aber dafür ist das zu wertvoll, als dass man es kennt und liegen lässt. Nicht irgendwas glauben, ja, also nicht irgendwas glauben, sondern Gott glauben, was er gesagt hat. Das ist Glaube. Nicht so, ich glaube an alle christlichen Dogmen. Nein, das Gott glauben, was er gesagt hat. Dann bist du biblisch gläubig. Wenn du ihm glaubst, was er dir sagt, was er dir zusagt. Ich möchte in der Weise leben, dass ich denke, Mensch Gott, du hast doch ein Werk in meinem Leben. Ich brauche doch gar nicht der Choreograf meiner Karriere sein. Ich muss doch nicht der Autor meines Erfolgs sein. Du willst doch leuchten und groß sein. Ne? Nicht mein Lebenswerk, sondern dein Werk in meinem Leben. Aber das wird alles ausgelöst durch das, was er sagt. Ne? Und er hat gesagt, ich gebe euch, es ist euch bereits gegeben. Holt es euch ab. Und sie sagen, ja, gut. Ich habe auch noch so an die Beispielgeschichte vom sogenannten verlorenen Sohn gedacht, wo Jesus den Vater sagen lässt, hey, was mein ist, ist doch dein. Ne? Du sollst doch hier nicht so arm rumlaufen. Komm, empfange. Also, sind wir eine Gemeinschaft und sei du ein Mensch, der weiß, ich muss nicht einnehmen. Ich muss nicht um meine Lebenserfolge kämpfen. Ich bin eingeladen, anzunehmen, was Gott für mich hat. Und in dieser Weise sei zuversichtlich und entschlossen, dass Gott mit dir geht, dass er für dich ist, dass er dein Leben mit Freude berühren will Und wenn du merkst, wie sehr du das brauchst, dann umso mehr halte sein Wort fest. Sei mutig und bleib stark. Amen.